Wie sind Sie denn überhaupt auf das Thema Ihrer Promotion gekommen? Gibt es da irgendein Schlüsselerlebnis, das Ihr Interesse geweckt hat?
Ja, es gab tatsächlich ein Vorkommnis. Und zwar habe ich mein juristisches Referendariat gemacht und war da in meiner Anwaltsstation bei einem Strafverteidiger. Und wir hatten einen Mandanten, der während seiner Festnahme schwer verletzt wurde und dann eben erst in einem allgemeinen Krankenhaus und dann im Vollzugskrankenhaus in Hamburg behandelt wurde. Und der war aber gleichzeitig auch in Untersuchungshaft. Und dann habe ich eben dieses Verfahren begleitet. Und dann gab es auf einmal so ein Schreiben von einer Psychologin in dieser Akte, die einfach ungefragt irgendwelche Informationen aus psychologischen Gesprächen mit diesem Mandanten an das Gericht und die Staatsanwaltschaft geschickt hat.
Eine Anstaltspsychologin, wenn ich dazwischen fragen
genau,
darf.
Genau, ja, genau, ja, eine Anstaltspsychologin, genau. Und also das war für uns natürlich sehr relevant, weil die Person hat sich eben noch in Untersuchungshaft befunden. Das heißt, das Gericht hat noch nicht festgestellt, konkret, weswegen sich die Person strafbar gemacht hat, und die Taten waren auch noch nicht alle vollständig aufgeklärt. Und als Verteidigung haben wir uns dann natürlich gefragt, erstmal, wie diese Person auf die Idee kommt, einfach solche Dinge zu sagen, und ob die Person sich nicht selber strafbar macht, weil nach § 203 StGB machen sich eben Ärztinnen und Ärzte, aber auch Psychologinnen und Psychologen strafbar, wenn sie unbefugt eben Geheimnisse aus den Gesprächen offenbaren. Und dann war meine Aufgabe, da mal so ein bisschen zu recherchieren, und dann habe ich gemerkt, da gibt es relativ wenig Literatur dazu.
Ein ganz spezieller Bereich, der aber offenbar ja, wie Sie dann in Ihrer Promotion herausgearbeitet haben, eine ganze Reihe grundlegender Fragen aufwirft. Wenn wir vielleicht jetzt erstmal schauen auf die Bedeutung der Schweigepflicht im Gefängnis. Welche Rolle spielt da die Schweigepflicht im Gefängniskontext?
Also ich glaube, man muss mehrere Ebenen trennen. Also ich glaube, man muss erstmal grundsätzlich anfangen mit der ärztlichen Schweigepflicht, die gegenüber allen Personen besteht, die nicht konkret an diesem Arzt-Patienten-Verhältnis beteiligt sind. Und da glaube ich auch, dass der Erhalt dieser Schweigepflicht und ja auch Geheimniswahrung, dass das ganz fundamental ist in jeglichen ärztlichen Patientenbeziehungen. Also egal, ob ich jetzt innerhalb des Vollzugs bin oder außerhalb, ich glaube, man braucht immer einen grundsätzlichen Bereich, weil Vertrauen nur entstehen kann, wenn eben auch die Patientin oder der Patient glaubt, dass das Geheimnis gewahrt wird. Und dann gibt es natürlich sensiblere Bereiche, wie zum Beispiel im Strafvollzug, wo Ärztinnen und Ärzte natürlich einmal eine Pflicht haben gegenüber den einzelnen Personen, aber vielleicht auch eine Pflicht haben gegenüber anderen Personen, die gleichzeitig in Haft sind. Also habe ich das Gefühl, die Person hat vielleicht eine ansteckende Krankheit, muss sich der andere davor schützen. Das ist natürlich innerhalb des Vollzugs viel relevanter als außerhalb des Vollzugs, wo eine Person einfach nicht täglich mit vielen anderen zusammentrifft. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, so einen Kernvertrauensbereich zu erhalten und da auch darauf zu schauen, dass Ärztinnen und Ärzte auch sich dessen bewusst sind, dass dieser Kern innerhalb des Vollzuges eben gewahrt werden muss. Aber gleichzeitig muss man sich vielleicht auch überlegen, ob es nicht irgendwelche Gründe gibt, um Informationen zu offenbaren.
Und zum rechtlichen Rahmen, welche Gesetze oder Verordnungen regeln denn die Schweigepflicht und die Datenweitergabe im Bereich des Justizvollzuges?
Genau, also außerhalb des Standesrechts haben wir also das Strafrecht, speziell, das ist mein Themenbereich, was mich interessiert, da haben wir 203 Strafgesetzbuch, der eben sagt, Ärztinnen und Ärzte haben zu schweigen. Dann haben wir natürlich auch bestimmte Regelungen des Datenschutzrechts, und was das Ganze noch komplizierter macht, ist, dass das Strafvollzugsrecht Landesrecht ist. Das heißt, jedes Bundesland hat dann mindestens ein eigenes Gesetz, was eben den Vollzug regelt, wie der aufgestaltet ist. Und innerhalb dieser Regelung zum Vollzug dann auch nochmal spezielle Regelungen, die eben den Datenschutz im Vollzug regeln und da meistens dann auch eine konkrete Regelung zur ärztlichen Schweigepflicht.
Es kann, wie Sie es ja auch vorhin schon angedeutet haben, zu schwierigen Entscheidungssituationen führen, gerade im Alltag der Gefängnisärzte und Ärzte. Haben Sie mal so eine typische Situation, die im Gefängnis zu so einem Spannungsverhältnis zwischen Schweigepflicht und den Erwartungen auch der Anstalt führt?
Zum Beispiel, dass eine Person im Vollzug eine ansteckende Krankheit hat und eigentlich nicht möchte, dass andere Personen im Vollzug das wissen, wo es natürlich aber schon wichtig ist für die Anstaltsleitung, um eben gerade zum Schutz anderer Personen zu wissen, dass die Person eine Erkrankung hat. Und ich könnte mir aber auch stellen, also auch Suchterkrankungen können natürlich relevant sein, wobei die meist von Beginn an offengelegt sind. Aber es kann natürlich auch sein, dass eine Person eine Suchterkrankung hat, die nicht offengelegt ist und nicht bekannt ist bis dato, was die Person auch gerne geheim halten möchte, aber vielleicht ärztliche Unterstützung braucht, weil sie Suchtdruck hat oder weil sie mal mit jemandem darüber reden möchte einfach. Und das ist natürlich dann schon die Frage, braucht man diese Informationen vielleicht auch, um einen entsprechenden Vollzugsplan zu erstellen oder vielleicht um so ein bisschen einschätzen zu können, wie sich die Person ja insgesamt macht im Vollzug. Da muss man halt dann immer im Einzelfall abwägen, welche Nachteile hat das für die Person. Und ich würde immer sagen, eine gute ärztliche Behandlung kann eben nur stattfinden, wenn sich die Person auch sicher sein kann, dass sie wirklich vertrauensvoll sich an den Arzt oder die Ärztin wenden kann.
Haben Sie irgendwelche Erfahrungen, inwiefern Ärztinnen und Ärzte in Fragen des Datenschutzes unter Schweigepflicht geschult werden?
Jein. Also was ich habe, ist so ein bisschen anekdotisches Wissen. Ich habe Freundinnen und Freunde, die Ärzte sind, und ich bin auch im Kontakt mit jemandem beim Uniklinikum, weil ich mich darüber informiert habe, inwiefern eigentlich darüber unterrichtet wird in der ärztlichen Ausbildung. Und es ist eigentlich im Unterricht vorgesehen. Es wird aber meist durch andere Ärztinnen und Ärzte unterrichtet, die auch nur auf Informationen zurückgreifen, die sie von den Ärztekammern zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich als Juristin sehe das alles als sehr oberflächlich an, aber ich kann natürlich auch nicht sagen, ob das überall in Deutschland und bei jeglichen Fortbildungen so ist. Ich glaube, es gibt Leute, die sind sehr informiert und andere, die sind sehr wenig informiert.
Was bedeutet es jetzt für die Betroffenen und die Inhaftierten selbst? Welche Folgen kann es denn für Inhaftierte haben, wenn medizinische Informationen an die Anstalt weitergegeben werden?
Das kann zum Beispiel Folgen haben, wenn es darum geht, wie der Vollzugsplan gestrickt wird. Also es kann zum Beispiel sein, für welche Tätigkeiten die Person innerhalb des Vollzugs in Betracht kommt. Es kann auch beeinflussen, welche Resozialisierungschancen da eingeräumt werden. Man muss ja auch immer sehen, dass auch bestimmte Informationen über eine Person das Bild über diese Person prägen können und natürlich dann vielleicht auch Vorurteile prägen können. Und das ist natürlich schon bedenklich, wenn es darum geht, dass die Person, also eigentlich ja die Idee vom Vollzug ist, dass Personen auch resozialisiert werden sollen und dann da vielleicht Hemmungen bestehen, das zu fördern.
Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz an den Anfang unseres Gespräches zurückgehen, wo Sie erzählt haben, wie Sie zu dem Thema überhaupt gekommen sind. Welche Folgen hätte es haben können oder hat es gehabt bei dem Mandanten in der Kanzlei, in der Sie Ihr Referendariat abgehalten haben?
Die Frage, die da im Raum stand, war die Frage, ob die Person überhaupt schuldfähig ist, was also für Nicht-Juristinnen vielleicht kurz erklärt, es macht einen Unterschied, ob ich schuldfähig bin und dann eben zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden kann oder ob ich nicht schuldfähig bin und dann gegebenenfalls in Maßregelvollzug komme. Und die Grundfrage der Schuldfähigkeit war dann am Ende gar nicht mehr so wichtig, weil das Gericht sich während des Verfahrens davon überzeugt hat, dass die Person auf jeden Fall schuldfähig ist. Und die Ärztin wurde zwar nochmal zur Aussage gebeten, aber ich würde sagen, dass jedes Strafverfahren auch immer so eine gewisse Außenwirkung hat. Da waren auch Zeuginnen und Zeugen vor Ort, da sind gegebenenfalls auch Chefinnen und Chefen vor Ort. Und ich finde, es malt ein sehr merkwürdiges Bild, wenn Ärztinnen und Ärzte einfach Informationen weitergeben und gerade eine Psychologin. Und im Ergebnis hatte das zwar keine Auswirkung für die Einzelperson, aber ich finde es dennoch schwierig.
Welches Ergebnis haben Sie damals in Ihrer internen Prüfung, wenn Sie das verraten möchten, gehabt? Durfte die Psychologin das weitergeben?
Wir haben die Psychologin angezeigt, dass sie sich strafbar gemacht hat. Das Verfahren wurde dann am Ende eingestellt. Und das Problem ist immer, sich strafbar machen und gerichtliche Verwertbarkeit sind zwei verschiedene Punkte. Und selbst wenn sie sich strafbar gemacht hätte, hätte das trotzdem nicht ausgeschlossen, dass die Informationen im Gerichtsverfahren verwertbar gewesen wären.
Das Vertrauensverhältnis zum medizinischen oder auch jetzt zum psychologischen Personal scheint also ein Stück weit so unter Druck zu stehen und vielleicht nicht nur in so einem Einzelfall, den Sie hier da erlebt haben und dargestellt haben. Gab es in Ihrer Forschung Hinweise darauf, dass es sich bei möglichen Weitergaben von solchen Informationen nicht nur um einzelne Ausnahmen, Sie hatten ja anekdotische Evidenz schon mal erwähnt in anderen Zusammenhang, sondern auch um eine strukturelle Schwäche im System handelt?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt tatsächliche sehr große strukturelle Schwächen im System. Das eine betrifft den Maßregelvollzug, den ich ja selber in der Dissertation auch bewusst nicht behandelt habe, wo ja gerade Ärztinnen und Ärzte einschätzen sollen, wie die Person sich in Freiheit dann wohl verhalten wird. Und das ist natürlich hochproblematisch, wenn das die Person ist, die ganze Zeit im Vollzug weiterhin betreut und ja auch gar kein objektives Bild mehr abgeben kann. Aber auch im normalen Strafvollzug gibt es ja immer mal wieder Vollzugskonferenzen, wo auch darüber gesprochen wird, wie verhalten sich einige Personen oder was brauchen Personen vielleicht. Oder vielleicht auch, wenn es darum geht, dass eine Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Und das ist natürlich hochproblematisch, wenn da eine Ärztin oder ein Arzt sitzt, die gewissermaßen auf zwei Stühlen sitzt. Auf der einen Seite soll sie die Vollzugsleitung beraten und auf der anderen Seite soll sie aber täglich Menschen behandeln. Und da würde ich sagen, dass das halt ein schwieriges Gefühl für die Patientinnen und Patienten, wenn die wissen, dass alles, was hier gesagt wird, könnte potenziell gegen sie verwendet werden. So ein bisschen.
Sie haben ja auf rechtliche, aber auch institutionelle Schwächen hingewiesen oder sie identifiziert. Jetzt geht es mal um die Frage, gibt es ein Bewusstsein für dieses Problem außerhalb jetzt des anwaltlichen und professoralen Kontextes? Wie ausgeprägt ist Ihrer Einschätzung nach das Bewusstsein für den Datenschutz und die Schweigepflicht in den Justizvollzugsanstalten selbst?
Da habe ich keine Zahlen zu. Ich kann nur so ein bisschen anekdotisches Wissen wiedergeben.
Gerne.
Ja, und da, also ich habe schon das Gefühl, dass das Bewusstsein für ärztliche Schweigepflicht generell in der Bevölkerung schon nicht so richtig da ist. Also man hat so eine Grundidee davon, ja, die sollen wohl nichts sagen, aber wie genau das im Einzelnen ausgestaltet ist, ist schon allgemein gar nicht so richtig bekannt. Und dass es überhaupt Spannungsfelder geben kann zwischen der ärztlichen Schweigepflicht und vielleicht Schutz von Dritten, das ist dann gar nicht mehr bekannt.
Und wenn es jetzt an Bewusstsein in der Öffentlichkeit, aber auch hinter den Mauern und nach meinem Gefühl auch klare Regeln mangelt, stellt sich doch dann die Frage, was müsste sich ändern und wer realistisch sind Reformen? Welche konkreten Maßnahmen oder auch gesetzlichen Änderungen halten Sie aus Ihrer Perspektive für notwendig, um den Datenschutz und hier speziell die Schweigepflicht im Strafvollzug zu stärken?
Also ich persönlich finde es hochproblematisch, dass der Strafvollzug oder zumindest die konkrete Ausgestaltung dieses Datenschutzes im Strafvollzug die Länder allein zu entscheiden haben. Und es haben sich zwar einige Bundesländer zusammengetan und da ein gemeinsames Gesetz entwickelt, was dann jeweils in den einzelnen Ländern mit Sondervorgaben gilt. Aber allein das finde ich schon problematisch, dass der Datenschutz in Hamburg anders ausgestaltet ist als der Datenschutz in Bayern und auch die ärztlichen Schweige- und Offenbarungspflichten anders ausgestaltet sind.
Könnten Sie das ein bisschen konkret machen? Also inwiefern Unterschiede zwischen Hamburg und Bayern bestehen? Gibt es da tatsächlich substanzielle Unterschiede?
Also es gibt substanzielle Unterschiede dahingehend, ab wann und wie viel Anstaltsärzte offenbaren müssen, also gegenüber der Vollzugsleitung offenbaren müssen. Und in Hamburg ist es zum Beispiel so, dass explizit die Offenbarung der notwendigen Informationen für die ärztliche Abrechnung geregelt ist. Also Ärztinnen und Ärzte dürfen dann offenbaren irgendwie, was sie gemacht haben, um dann eben die Abrechnung zu gewährleisten. Dafür gibt es in Hamburg eben diese spezielle Regelung. Und in Bayern existiert so eine Regelung beispielsweise nicht. Das heißt, da ist schon mal ein Unterschied und das muss zwar nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, aber es kann natürlich zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Und das ist für Betroffene wahrscheinlich so ein Unbilligkeitsgefühl, dass der Schutz der Daten davon abhängt, in welchem Bundesland man jetzt zufällig in Haft sitzt. Und ich glaube auch, dass ein Bewusstsein für Probleme ist leichter zu vermitteln, wenn man sagt, wir haben hier ein zentrales Problem, das betrifft alle. Und es wird schwieriger zu vermitteln, wenn man sagt, das Problem gibt es zwar in dem Bundesland, aber in dem Bundesland nicht. Und in dem dritten Bundesland gibt es ein ganz anderes Problem. Und das macht es natürlich auch schwieriger, so systematisch darauf zu schauen, wie man vielleicht Sachen verbessern kann, weil natürlich unterschiedliche Probleme in unterschiedlichen Bundesländern entstehen.
Und unterhalb gesetzlicher Änderungen würden Sie es für sinnvoll halten, dass in der ärztlichen Ausbildung, wenn Ärztinnen und Ärzte, beziehungsweise bevor sie dann ins Gefängnis kommen, um dort zu arbeiten, entsprechend geschult werden, auch in Fragen der Schweigepflicht, und zwar wirklich verbindlich geschult werden und nicht nur irgendwie vielleicht als Wahlveranstaltung?
Ja, in jedem Fall. Also ich halte es in jedem Fall für sinnvoll, dass Ärztinnen und Ärzte ganz explizit für den Vollzugsbereich geschult werden und eben da auch alle Fragen betreffen, natürlich die Behandlung, aber auch die Schweigepflicht. Und ich persönlich halte es auch für wahnsinnig wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte den Patientinnen und Patienten, also sei es nun innerhalb des Vollzugs oder außerhalb, in irgendwelchen Sonderbeziehungen eigentlich deutlich machen, was gesagt werden muss. Weil es wäre ja auch kein Problem, dass eine Ärztin oder ein Arzt jemanden im Vollzug beim ersten Kontakt erklärt, ich bin hier die Ärztin und das, wenn ich das und das rausfinde, dann muss ich das der Vollzugsleitung sagen. Das möchte ich Ihnen nur zu Beginn sagen, damit Sie das wissen.
Was sagt es denn über die Situation im Strafvollzug ganz grundsätzlich und über den Stellenwert von Menschenrechten, aber auch vom Datenschutz in geschlossenen Institutionen aus?
Also ich glaube, dass der Strafvollzug oft so ein bisschen so als das Stiefkind betrachtet wird. Also wenn man auch so in der Strafrechtswissenschaft schaut, es gibt wenig Leute, die sich wirklich auch intensiv mit Strafvollzug überhaupt nur beschäftigen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es in der Allgemeinbevölkerung gar nicht so bekannt ist, wie Vollzug im Einzelnen ausgestattet ist und dass die Politik natürlich auch, das ist kein sexy Thema, was man jetzt irgendwie in der Politik groß aufmacht. Und ich finde es manchmal schade, dass da so wenig Energie reingesteckt wird, um sich ernsthaft mal mit Verbesserungen auch zu beschäftigen. Und wenn, dann kommt es nur, weil irgendwelche großen Probleme bestehen. Aber ich hoffe natürlich, dass vielleicht sich ein, zwei mehr Leute finden, die sich für dieses Thema interessieren und da auch zu forschen.
Frau Professorin Dr. Oftinger, ich bedanke mich sehr herzlich für das Interview.
Ja, sehr gerne.